up on any cool tip took off Martinelli's saga.
Yeah, gotta see the gunners when you really.
Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Bobby Benz und mit meiner Seite habe ich...
Den Big B, yo Leute.
Ihr wisst Bescheid. Wir haben tatsächlich wirklich sehr, sehr viel noch zu bereden. In den letzten Wochen ist einiges passiert, unter anderem Liverpool in Pompeii oder beziehungsweise bei Pompeii, Chelsea, Nottingham, Inter, Ethan Maneri, Loan, Semenyo und geh zu City, etc., etc. So, so viel. Meltdowns. Highs, Ups and Downs, alles Mögliche. Schauen wir zu, sind wir zu nah vor dem Big Picture oder müssen wir uns einfach einen Schritt nach hinten lehnen? Das werden wir jetzt alles besprechen. Das ist die 99. Folge, deswegen auch ein paar Spielchen aufgesammelt, weil wir zu 100. was Besonderes vorhaben mit einem besonderen Gast, aber zudem vielleicht am Ende der Folge. Mein Freund, die letzten Wochen waren ja sehr, sehr wild. Wir haben gegen Liverpool gespielt, da ein Unentschieden 0-0. Das zweite in der Premier League hintereinander mit Nottingham dann. Das hatten wir seit Jahren nicht mehr. Pompeii ordentlich besiegt, was relativ klar war. Chelsea zwei dumme Tore gefangen, aber es ist viel bessere Team gewesen. Jetzt Inter auf jeden Fall auch nochmal eine Machtdemonstration in unserer Champions League-Panier. Was sagst du zu der letzten Zeit, was so bei Arsenal vor sich gegangen ist? Was nimmst du da so mit?
Ja, es ist so ein Wechselbad der Gefühle, würde ich mal sagen. Also von sehr guten Ergebnissen, von sehr wilden Ergebnissen bis zu Enttäuschung, Freude. Also es war, glaube ich, irgendwie alles dabei, so in den letzten Wochen. Vor allem, ja, ich meine, gut, wir sind immer noch Erster. Das wird uns auch nicht so schnell jemand nehmen. Aber natürlich wollten wir natürlich unseren Vorsprung auf City ausbauen, was uns leider nur so halb gelungen ist. Wir hatten die Chance natürlich, den Abstand zu vergrößern, was uns leider dann, ja, wie gesagt, in der minimalsten Form nur gelungen ist, mit dem Unentschieden und nicht mit dem Sieg. Aber nichtsdestotrotz ist es in den letzten Wochen, ja, sehr aufregend. Also wir haben da natürlich auch das Liverpool-Spiel gab, was irgendwie ein bisschen enttäuschend war, dass wir da nicht gewonnen haben. Das Nottingham Forest-Spiel genauso. Das war auch so ein Spiel, wo wir eigentlich wirklich dachten, dass wir das auf jeden Fall safe gewinnen, nachdem City dann gepatzt hat. Ja, und dann hatten wir natürlich das Portsmouth-Spiel, was dann kurios angefangen hat, sag ich mal so. Mm-hmm. Aber dann letztendlich dann, ja, Routine war. Dann haben wir das Chelsea-Spiel, wo wir klar die bessere Mannschaft waren, also auch wirklich alle von dem Sieg ausgegangen sind auch, wo wir auch gewonnen haben, aber die meisten tatsächlich dann doch nicht mit dem Ergebnis zufrieden waren, weil wir uns da auch einfach zwei unnötige Tore gefangen haben und die dann nicht mit 5-6 weggeknallt haben, was locker möglich war. Ja, und dann haben wir das Interspiel, wo wir auch wieder klar die bessere Mannschaft waren, mit einer wirklich sehr, sehr guten Performance. Und 7 von 7 Siegen in der Champions League, das liest sich auch sehr schön. Wir haben auch sehr gut rotiert. Unsere beiden Stürmer haben getroffen, was auch nochmal sehr, sehr positiv ist. Also, ja, wie gesagt, es war alles dabei, von Enttäuschung bis, ja, Wut bis Happy. Also es war wirklich alles dabei. Aber nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, sind wir immer noch sehr erfolgreich. Die letzten Wochen waren trotzdem sehr erfolgreich, wenn man das im Großen und Ganzen betrachtet. Und ja, wir sind immer noch umgeschlagen, wie gesagt, in den letzten Spielen. Und haben auch in den Spielen, die wir hatten, auch gesehen, wozu wir in der Lage sind, vor allem auch offensiv, was ja so ein Manko war in den letzten Wochen oder beziehungsweise in der ganzen Saison bis jetzt so. Aber man hat gesehen, wozu wir in der Lage sind, was wir können, worauf wir uns freuen können. Auch Jesus und Havertz, der auch jetzt wieder da ist. Also, ja, und wie gesagt, das Mittelfeld auch nochmal, da sind auch nochmal so ein paar Charaktere, die ja sehr gut harmonieren, wie zum Beispiel Mireno und Zubimendi zusammen. Mhm. Also wir haben da auf jeden Fall in den letzten Wochen einiges gesehen. Wie gesagt, auch einige Enttäuschungen. Vor allem die Art und Weise, glaube ich, wie wir Gegentore kassieren. Ich glaube, das ist so das, was uns meistens stört. Nicht, dass wir Gegentore kassieren, sondern, glaube ich, die Art und Weise, dass es halt so, weiß ich nicht, das wirkt immer so, als könnten wir uns immer nur selber schlagen und wir machen uns das Leben selber schwer. Aber im Grunde genommen kann man eigentlich schon zufrieden sein mit dem, was in den letzten Wochen passiert ist.
Also es war auf jeden Fall eine sehr wilde Woche. Natürlich gehe ich da komplett mit dir mit. Die Art und Weise, wie man sich Tore fängt, wie man vielleicht nur unentschieden spielt und sonst was, das ist halt tatsächlich ein bisschen so mau. Also Pool war einfach zum Beispiel kein geiles Spiel. In der ersten Halbzeit hat man sich so ein bisschen Hoffnung gemacht, dann in der zweiten war man nicht wirklich gut. Pool eben auch nicht. Einmal in 500 PL-Spielen haben die keinen einzigen Schuss aufs Tor hinbekommen. Das ist halt auch irgendwo krass. Aber da war zum Beispiel diese Nelly-Situation. Da wurde ein riesen Trara gemacht. Ich finde auch, er hat dann die perfekte Antwort gegen Portsmouth dann geliefert. Aber das war absolut peinlich. Wir haben davor Wirtz gehabt, der sich einfach hat fallen lassen. Und als Gabriel ihn aufheben wollte, ist er einfach liegen geblieben und wollte sie nicht aufheben lassen. Und wir wollten gewinnen. Da sonst wird man uns immer angekreidet, ah, Arsenal ist zu soft, Arsenal will, zeigt nicht, dass die unbedingt den Sieg wollen und Mentalität und bla bla bla. Aber dann wenn man einen, woher in Gottes Namen soll er wissen, dass er ernsthaft verletzt ist? Also ist nicht so, dass davor nicht auch schon, und er hat sich wieder aufs Spielfeld gehievt. Das war ja wirklich die allergrößte Frechheit. Allein, dass man dann noch irgendwie versucht, irgendwas gegen Arsenal zu sagen, ist einfach wirklich der Beweis dafür, dass es hauptsächlich darum geht, uns zu bashen. Beim Spiel Bournemouth gegen Brighton war das am Wochenende, da hat man, oder während der Woche, ich weiß schon gar nicht mehr, war genau eine 1-1-Situation, da hat der Spieler sich zumindest nicht noch aufs Feld gehievt, sondern ist dann liegen geblieben und da hat auch, ich weiß, was Van der Hecke? Keine Ahnung, irgendwer hat dann versucht, den Bournemouth-Spieler aufs Spiel aufzurichten, aber der war dann eben auch verletzt und da, ja, nix. Da wird nicht geredet, da wird nicht verlangt, dass man, wenn ich jetzt Liverpool-Spieler wäre, dann würde ich ihn schlagen, dann würde ich die rote Karte riskieren und so ein Scheiß. Also unfassbar. Pompey auswärts, muss man sagen, ich finde die irgendwie, also was heißt, ich finde die irgendwie ganz nett, aber die hatten ja vielleicht diesen netten Moment vor 22 Jahren im FA Cup war das, glaube ich, da haben wir die 5-1 weggehauen und Thierry Henry wurde dann auch bejubelt und sowas. Er hat dann auch das Trikot von denen getragen, kennst bestimmt die Bilder. Und ich fand es dann halt auch wirklich ganz nett. Und aber das war genau das Spiel nach dem Spiel gegen Liverpool. Und da siehst du halt auch, was die Media-Outlets so ausmachen. Früher so und jetzt pusht Sky sehr subtile Bilder die Agenda, dass die Aktion kausal für die Bradley-Verletzung war. Und das war eine Knieverletzung ohne Fremdeinwirkung. Was ist das? Das ist einfach Low-IQ-Agenda. So, und die füttern das und sind drauf eingegangen und die sind richtige Twitter-Pros geworden einfach. Das ist deren Content. Das ist nichts mehr mit so, dass man sich überlegt, was man macht und vielleicht irgendwie so seinem journalistischen Hintergrund so ein bisschen noch den letzten Funken Ehre behält. Aber das ist, weiß nicht, dass man sich da nicht schämt so. Und vorne mit dabei sind halt dann auch immer so die Pool-Fans. So, Pool, ich weiß nicht, sobald es sich ums Gerade machen geht und Anstand geht, dann, ja, eher mau. Da halte ich nichts von. Vielleicht kannst du dich noch dran erinnern mit Suarez damals, ich glaube, gegen Evra war das. Dann auch mit dem T-Shirt und dann kam raus, dass er Evra tatsächlich rassistisch beleidigt hat und ja. Dann, und das ist ja nicht nur einmal bei dem Bieber in seiner Karriere gewesen, dass der Sachen, die daneben sind, gemacht hat. Und Carragher hat die mal ins Gesicht gespuckt, etc., etc. Aber dann stellt man sich immerhin wie so Peak-Etikette und was weiß ich was. Ja, also man hat auf jeden Fall da auch nicht gut angefangen, sind gut zurückgekommen. Der Coach von denen ist auch ein richtiger Hardcore-Spurs-Fan. Stimmung fand ich saugeil. Die war nice. Zach Swanson kennen wir vielleicht noch aus der Jugend von uns. Vor 3,5 Jahren, glaube ich, zu denen. Kepa hat so ein paar Dinge gehabt, wo man sich gedacht hat, aber insgesamt fand ich den trotzdem ganz gut. Also ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen wild, dass man da zum Teil rumgeworfen hat. Außer Gabriel waren auch alles Bankspieler, was ich persönlich sehr nice finde, weil wir müssen auch die Jungs spielen lassen. Pompey waren auf jeden Fall da, haben früh gepresst, haben uns dann aber auch schnell davon erholt und haben uns eingestellt. Und wir haben dann viel auch über, also die haben viel über lange Bälle versucht, haben dann auch gesehen, dass warum denn ein Jesus auch von der Bank kommt. Ja, gegen müdere Beine sind Spiele wie er, Nelly, Madueke halt reinstes Gold. Und du hast auch gesehen, was die da machen können. Nelly, super nach der Ecke. Norgard, Wirwa, Tor, saugeil. Wobei, das war, glaube ich, dein Eigentor, aber ich liebe ja sowas, weil dann viel mehr Tränen entstehen. Medinho echt ein paar Zuckerpässe einfach. top aufgebaut auf der 6. Das Stand-Team hat ja auch mal öfters Doppel-6 bei Sociedad gespielt. Und ich fand auch, unsere Fans waren wieder besser. Weil ich fand es ehrlich, Müll gegen Pool. Gegen Pool hat mir das absolut null gefallen. Es war, ist, also die Leistung auf dem Feld war und die Leistung in den Rängen genauso. Wahrscheinlich noch schlimmer. Ethan ist einfach die Smoothness in Person. Und ja, also und Merino gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Du hast es auch wirklich, der war Captain dann auch ein bisschen komisch für manche, warum das dann nicht Gabriel gemacht hat oder sowas. Aber er hat auf jeden Fall an diesem Tag gezeigt, okay, das war auf jeden Fall Captain-Material, das passt so. Ja, wie gesagt, ich finde es ein bisschen komisch, dass er, aber ist ja auch egal. Marueka hat saustark den Elfer rausgeholt, ging leider daneben. Und diese, ja, die Jungs, die haben von den Gegnern, waren auf jeden Fall, ja, richtige Championship-Mentalität. Und auch echt gut Action von der Bühne. Und ich weiß nicht, sowas finde ich dann schon irgendwie cool. Das war schon nice. Ja, Meister Lewis Kelly müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen reden. Wobei ich sagen muss, die letzten Wochen hatte sich, glaube ich, schon auch viel anhören müssen. Hat sich selber auch ein bisschen selber zur Brust genommen, hat gedacht, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall was machen. Zweiten Halbzeit war auch direkt viel besser. Super ausgeführter Freistoß zum Pass auf Jesus, der dann auf Nelly spielt, super Pass auch. Und ja, ist auch seine Stärke, diese Killerpässe. Der hat auch echt immer so wirklich harte Dinge, die stark, sehr schön nach vorne kommen. Und der Switch zum Mittelfeld wird das Ding bei dem sein. Also dafür ist alles bei dem da. Ich fand ihn gestern gegen die Jungs aus Mailand wirklich top. Hat auch wieder Physis gezeigt, hat wirklich gute Momente gehabt, ist auch ein bisschen besser nach hinten gekommen. Sein Stellungsspiel war ein bisschen besser, auch wenn es manchmal vielleicht so aussah, als ob er zu langsam wäre, aber es hat trotzdem gepasst. Er hat da auf jeden Fall dran gearbeitet und das ist ja das, was man sich wünscht. Man wünscht sich gerade von der Jugend bei uns, dass die es bei uns schaffen. Also ganz klar. Ja. Aber kommen wir ein bisschen zu Esse. Weil Esse musste sich, glaube ich, auch ein bisschen Kritik in letzter Zeit anhören, auch wegen wenig Spielzeit, auch wegen dies, auch wegen das. Gleichzeitig muss man sagen, im Vergleich zu letztem Jahr hatte zu dieser Zeit sogar mehr gespielt als bei Crystal Palace. Und ich glaube auch nicht arg viel weniger oder gleich viel Goals und Assists gemacht und so weiter und so fort. Aber im Spiel sieht man trotzdem eine Veränderung. Es liegt aber auch unter anderem, da reden wir, glaube ich, auch noch mal ein bisschen später, weil das ist auch ganz allgemein ein Problem in der Liga. Leute spielen gegen uns anders. Und es ist nicht so wie, ja, City hat es früher auch. Nein, City hat es früher nicht so bekommen. Bitte, die Revision, die man jetzt macht, ist wirklich katastrophal, dass man denkt, dass die solche Lowblocks gespielt haben wie gegen uns. Nein, das war kein dieser zermürbende Fußball und so weiter. Das war es auf gar keinen Fall. Die haben eher, also gerade in der Zeit, wo Pep, keine Ahnung, Liverpool so zu Bitch gemacht hat, hat wirklich jeder Bezirksverein versucht, von hinten zu spielen. Also hier bei uns, Lechhausen, die spielen auch von hinten heraus und sonst was. Also das ist so, ja, weißt du, ich meine? So, und das das zeigt ja nur, dass du dann, wenn du nicht die Qualität hast und dann gepresst wirst, dann natürlich fängst du dir noch mehr eine. Und dann hast du nochmal anderes taktisches Verständnis und so weiter und so fort. Aber jetzt nochmal zu Esse, sagst du so zu ihm?
Ja, es ist für ihn auf jeden Fall eine schwierige Zeit. Ist auf jeden Fall nicht einfach. Wir haben natürlich auch alle mehr erwartet von ihm. Das weiß er natürlich auch selber. Und vor allem, wenn du dann bei so einem großen Club bist und wenn das dann so da quasi dein Traumclub ist und die ganzen Ansagen, die davor waren, klar, dann ist nochmal so ein gewisses Augenmerk auf dich. Was auch vollkommen normal ist, was auch vollkommen okay ist. Ist schwer für ihn, aber ich fand, er war jetzt zum Beispiel gegen Inter, war auf jeden Fall deutlich besser. Klar, immer noch nicht das, was wir uns vielleicht erwarten, so, aber er war auf jeden Fall deutlich besser. Körpersprache war auch deutlich besser und ja, es ist einfach schwierig für ihn, aber ich glaube, wir erwarten auch ein bisschen, vielleicht erwarten wir auch ein bisschen zu viel von ihm, so, weil, ja, wir wissen, dass er Tore macht, wir wissen, dass er ein Ausnahmetalent ist, sagen wir mal so, aber wir können jetzt auch, er ist nicht der Spieler, der ein Spiel lenkt. So, wir können nicht erwarten, dass er das quasi dasselbe macht wie Ødegaard oder vielleicht sogar besser. Er ist ein anderer Spielertyp, so. Und das, was er uns bringt, das müssen wir versuchen, natürlich noch irgendwie besser einzusetzen, beziehungsweise ihn in diese Situation zu bringen, sei es durch einen Positionswechsel, sei es, weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen was am Spielsystem ändern. Es wird auf jeden Fall dauern, ja. Und ich glaube, er checkt jetzt vielleicht auch langsam, was Mikel von ihm erwartet. Und ich glaube, wenn das auch geregelt ist, dann wird auch sein Spiel automatisch kommen. es dauert halt einfach nur, weil er ist einfach, er ist auch so ein Spieler, der, weiß nicht, er arbeitet, klar, er arbeitet gerne in diesem engen Raum, aber er braucht auch diesen Platz, er braucht auch diese Laufwege, diese, die Leute, die um ihn herum auch die Wege machen. So. Und wenn er das Spiel quasi dann vor sich hat, wenn er den Ball hat, klar, er könnte jetzt auch einfach jedes Mal durchdribbeln, versuchen durchzuholen, aber dann würde er auf der Bank landen wahrscheinlich. So. Deswegen, ja, ich glaube, er braucht noch ein bisschen Zeit. Aber ich denke mal jetzt, das wird in den nächsten Wochen definitiv kommen. Vor allem dadurch, dass wir jetzt auch mehr rotieren müssen, wird er natürlich auch seine Spielzeit bekommen, in den Rhythmus kommen. Also ich glaube, das wird das für alle nochmal, ich glaube, dass alle nochmal eine Schippe drauflegen. Vor allem auch so ein Jokeres, der zum Beispiel jetzt getroffen hat und auch ein gutes Tor gemacht hat. Also ich meine, er hatte da vorher schon auch einmal getroffen und jetzt hat er wirklich, also kein Tap-In gemacht, sondern wirklich ein richtig gutes Tor.
Schönes Stürmertor so mäßig.
Wobei man auch nochmal Martinelli loben muss, weil so ein Pass spielt eigentlich normalerweise nicht ein Außenspieler so krass. Also dieser Pass, das ist so ein Mesut Özil-Pass gewesen. Also der Pass war perfekt. Also erstmal auf jeden Fall Credits an Martinelli auf jeden Fall dafür. Aber zurück zu Eze. Er wird das in der zweiten Hälfte der Saison auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauflegen und auch nur, wird uns noch mal zeigen, warum wir ihn geholt haben. Noch auf jeden Fall noch eine sehr wichtige Rolle spielen, denke ich. Deswegen, ich mache mir da nicht so viel Sorgen tatsächlich, weil ich denke, im Kollektiv werden wir das Ding holen. Oder vielleicht auch mehrere Dinge. So. Aber ich mache mir jetzt nicht Sorgen um einen einzigen Spieler, weil ich glaube nicht, dass Jokeres und zum Beispiel Eze, dass die jetzt komplett eskalieren und dann irgendwie, weiß nicht, beide 15 Tore schießen oder so. Also ich glaube, das wird so im Kollektiv, dass wir im Kollektiv jeder Spieler mal immer seine einzelnen Momente hat und ja, wir das dann so über die Ziellinie bringen.
Ich gehe da auch mit. Ich finde, das würde ich gerne auch gerade aufschnappen. Du hast es im Kollektiv gesagt. Kurz noch zu Eze. Ich finde, er ist so ein bisschen konservativer geworden, weil er muss das taktische Verständnis bei einem Arsenal-System sich langsam aufbauen, aber vor allem die Arbeit nach hinten. Die Arbeit nach hinten, du siehst es bei dem Madueke, du siehst es bei ihm, du siehst es auch bei dem Jokeres. Das ist sehr ungewohnt für die. Und deswegen haben auch viele Fans bei uns auch gesagt, hey, Isak, super duper gut, aber wenn der auch noch so nach hinten mitarbeiten muss, der packt es körperlich bei uns nicht. Der packt es auf dem Level nicht. Bei Newcastle konnte er machen, was er wollte. So wie es ihm gut ging, das hat er gemacht. So, Fairfax ist ja auch in Ordnung. Jeder hat sein eigenes System. Aber wenn er dann zu uns gekommen wäre, wer weiß, wie das ausgesehen hätte. Deswegen schaut ja auch wirklich Arteta nach Leuten mit Arbeitsinstinkt. So Leute, die hustlen können, Leute, die arbeiten können, Leute, die auch wirklich einen ordentlichen Tank in der Lunge haben. Und das siehst du auch. Sowas wurde ja auch quasi von ihm erfragt bei Saka. Und das finde ich dann halt schon sehr interessant. Aber jetzt nochmal zu dem Kollektiv. Das finde ich nämlich auch das ganz Wichtige. Wir haben halt Leute, die Rollen erfüllen. Wenn jetzt, und Arteta hat nicht umsonst gesagt, was, wenn du mal 6, 7 Spiele am Stück kein Tor machst, kommst du damit klar? Er hat gesagt, fuck it, natürlich komme ich damit klar. Aber und hat dann auch gesagt, ich werde dir schon zeigen, dass es nicht 6, 7 Spiele am Stück sein wird. Was auch scheißegal ist, weil er erfüllt seine Rolle. Wir machen die Tore, wir holen die Siege, wir sind 7 Punkte vorne. 7 Punkte vorne gegen ein City. 7 von 7 in der Champions League. Wir sind kurz vor dem Finale im Carabao Cup. Sind im FA Cup so gut wie im, was ist das, Achtelfinale? Und so weiter und so fort. Also wir sind überall, wir sind auf dem Weg dahin, jetzt um Gottes Willen, aber ich sag mal so, potenziell, um in einem Quadruple-Conversation zu sein. Da sind wir da. Und auch noch, wenn man sich anschaut, die Verletzungen, wir sind hochgradig gebeutelt worden. Nur Newcastle und Tottenham war es nochmal ein bisschen schlimmer. Aber dann schau mal, wo die sind, schau mal, wo wir sind. Nochmal, wir haben uns all die Jahre schon nicht nur so, das ist immer so, ja, in den letzten 5 Jahren haben die so viel ausgegeben. Ja, guck mal nochmal weiter. Wie viel hat Arsenal denn die letzten 10, 20 Jahre an Geld gesammelt, gespart, was ausgegeben, Stadion gebaut, dies, das, Ananas. Und deswegen können wir uns auch gewisse Dinge leisten. Nicht so wie andere, die einfach sich über sehr ominöse Wege Finanzspritzen geben. Und jetzt kommen wir zu dem Kollektivding. Bei uns ist kein Team ist so wenig abhängig von einem Spieler wie wir. So, wenn man sich anschaut, so was die Shares von den Team-Goals sind bei einzelnen Spielern, dann ist bei Brentford Thiago fast bei 50% und Haaland genauso. Ich glaube, so knappe 45%, 43% oder irgendwie sowas habe ich gelesen gehabt. Ja, Mateta, selbst Semenyo, bei Leeds, Calvert-Lewin und so weiter und so fort. Aber bei uns sind wir sind überhaupt nicht abhängig von einer oder sogar zwei Personen. Ekitike macht 25% bei Liverpool. Solche Geschichten. Deswegen ist dieses Kollektiv so unfassbar wichtig. Wir sind ein Team. Wir haben Harmonie, wie Lewis Kelly das gestern auch in einem Interview beschrieben hat. Der Vibe, das ganze Ding, was wir gerade besitzen, es ist unfassbar. Und deswegen nervt es mich ein bisschen, wenn man die ganze Zeit jeden so richtig Korinthenkacke-mäßig mit Problemen umgeht. Meine Fresse, ja, uncool, wie man gegen Nottingham gespielt hat. Ja, in der ersten Halbzeit hätte man was machen sollen. Ja, ja, ja. Aber gleichzeitig haben wir auch wir haben dann auch gesehen, wie dann Kyrie Irving-mäßig wer war das nochmal bei Forest? Wirklich mitgeführt mit den Händen auf jeden Fall. Und wir haben keinen Elfer bekommen. Von daher.
Ah ja, ich weiß, wie du meinst, aber
weißt, nee, und auch bei Instagram hat er dann auch gepostet, also hat offensichtlich gesagt, ja, natürlich habe ich gecheatet und sonst was. Und hat dann auf jeden Fall VR schön zum Affen gemacht. Mich würde interessieren, was du so ein bisschen auch über Ben White denkst. Also mir hat zum Beispiel, wir haben ja auch dank den Verletzungen auf der linken Seite mit Hincapié und Calafiori uns ein bisschen ja neu formiert und Timber auf links spielen lassen und White dafür auf rechts erstmal. Für mich war das so ein bisschen, Timber ist, also hat es gegen Inter wieder gezeigt, einer der besten, vielleicht der beste Rechtsverteidiger der Welt. In der Premier League auf jeden Fall, da kann man mir sagen, was man möchte. Ihn dann wieder auf links zu stellen, also um Gottes Willen, da geht auf jeden Fall mehr, aber du merkst einfach den Klassenunterschied, eher auf rechts oder auf links. Ben White hat, finde ich, im Spiel bei Pompey nicht so gut ausgesehen. Also ich weiß es nicht. Der hat natürlich auch Glück gehabt, dass er zum Beispiel keine Rot gesehen hat. Ein paar Minuten später wieder zack, eine Gelbe. Und es waren halt auch so Anzeichen, wo er halt nicht hinterhergekommen ist. Also es sieht einfach so aus, als ging da nicht mehr viel. Ich glaube, der ist körperlich halt fertig. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, er ist definitiv nicht mehr so spritzig wie vorher. Also das sehen wir auch alle. Er ist immer noch ein qualitativer Rechtsverteidiger auf jeden Fall. Also er hat seine Momente definitiv nach vorne. Also mehr nach vorne als nach hinten, sagen wir mal so. Aber ich finde immer noch, er ist ein grundsolider Spieler. Auf jeden Fall auch einer fürs Team, beziehungsweise für die Kadertiefe perfekt. Also ich glaube, da gibt es nicht viele, die besser sind, sage ich mal so. Aber ja, man merkt auf jeden Fall, dass die letzten Jahre auch die ganzen Verletzungen wirklich zu schaffen gemacht haben und er auf jeden Fall, ich glaube, leider nicht mehr zur alter Stärke zurückfinden wird. Er wird dort, ich denke mal schon, dass er natürlich irgendwo ein paar Spiele haben wie vorher, wo man sich so denkt, so wow, das ist Ben White von damals. Aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man sagen würde, er ist der beste Rechtsverteidiger der Liga oder mit in der Konversation. Er ist auf jeden Fall ein wirklich guter Spieler. Ich mag ihn, seine Mentalität ist auch echt cool. Und so ein Spieler brauchst du auch einfach im Kader. Und nicht für ihn, weil das ist jetzt auch ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie es nächste Saison aussehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns vielleicht von ihm trennen, wenn ein vernünftiges Angebot kommt. Und deswegen würde ich mir für ihn so sehr eine Meisterschaft wünschen, weil er hätte so
voll, 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 voll.
Deswegen, also um Gottes Willen. Ja, wie gesagt, super Spieler.
Gegen Chelsea zum Beispiel war er auf jeden Fall auch wieder besser und sowas. Also das darf man
jetzt nicht. Genau.
So, also wie gesagt, er kann schon auch so Spiele haben, aber diese Konstanz, dass du dauerhaft da bist und dieses hohe Level abrufst, also wirklich hohes Level, was wir ja gerade sind, weil du brauchst dieses hohe Level. Du bist nicht mehr so, okay, wir spielen um die Top 4, sondern wir spielen um Top 1 und zwar überall. Und da ist das Level, finde ich, halt schon nochmal wirklich drastischer zu sehen. Also drastischer Unterschied zu sehen zwischen jetzt Top 3 oder Top 2, Top 1. Und wer sich da wie was für Battles liefert. Und Availability ist the best ability. In dem Fall ist das halt essentiell so auf jeden Fall.
Ja, sehe ich genauso.
Was ich sehr schön fand, Kai Beck zu sehen. Gleich ein sehr schöner Steckpass an Madueke, das war cool. Wie gesagt, der Nelly Hattrick war cool. Und es ist immer noch die, also ich sehe immer noch Gespräche so, ja, Kai, den kann man doch verkaufen, weil Gyökeres wurde geholt. Gleichzeitig kommen aber auch so Leute, wir können Gyökeres direkt wieder abgeben, Kai ist wieder da. Ich weiß nicht, dass Leute checken nicht, dass es nicht Kai oder Gyökeres ist, sondern Kai und Gyökeres. Die haben beide verschiedene Rollen, beide verschiedene Art und Weisen. So, Gyökeres ist mehr so das typische Ding, der ist vorne, der wartet, dass er auch gefüttert wird oder so, macht seine Runs, bla bla bla. Und Kai kommt halt tiefer. Und auch mit dem From the Deep, so dich das alles abholen, kannst du ein bisschen schnelleres Spiel da machen. Lines können leichter gebrochen werden. Tendenzielle Räume, die eben Gyökeres bedient, werden dann, oder ja, die er bedient, werden dann halt für andere nicht offen, also gerade beim Flügel, beim Standard-Setup offener, etc., etc. Gerade wenn man ja das Gedreifache sieht, so bei Gyökeres in der Mitte. Also das darf man nicht vergessen. Wir haben dann auf jeden Fall auch wirklich sehr schöne Spiele gehabt gegen Chelsea. Saustarke erste Hälfte. White war da wirklich überragend. Saliba, Spieler, also der Typ, der ist, also jetzt checken wirklich auch die letzten Hinterwäldler, wie Weltklasse der ist. Der ist sogar vorne, Alter, wie was für Burstings so der hat durch Lines zum Teil. Dann hat er auch diesen einen, vielleicht kannst du dich noch erinnern, diesen einen Schuss, der ein bisschen weiter unten und boah, der wäre schon im Eck, also im Kreuzweg gelandet. Und Zubimendi ist halt sowieso der helle Wahnsinn. Der und Rice eine super Kombination. Saka hat mit Cucurella gemacht, was er will. Es war halt auch so ein Ding, da hast du gesehen, okay, Luis Kelly hat schon zwar so bei den Cup-Spielen, die jetzt vielleicht so nicht die allerhärtesten Gegner haben, oder in der Champions League, weil da Champions ist. Wir haben auch so ein paar Spiele, sobald die Cups sind, dann holen die einen inneren Ronaldinho R9 und das Beste aus sich heraus. Nelly, Jesus und sowas, das sind auf jeden Fall solche. Die kommen bei solchen Abenden, kommt das Beste aus denen hervor. Also du hast vorher auch diesen Pass angesprochen von Martinelli, also beim besten Willen, sowas ist, wow, Weltklasse. Also beim besten Willen Übersicht, sich den Platz, den Raum schaffen und dann auch noch mit dem Außen so den Pass spielen. Jesus H, alter Schwede, brutal. Gyökeres sah auf jeden Fall auch gut aus. Trossard sieht in letzter Zeit richtig hungrig aus, finde ich voll geil. Presse war top. Wir müssen halt, ich glaube, das ist uns auch irgendwo allen bewusst, die Chancen auf jeden Fall nutzen. Defensiv richtig gestanden. Wenn dann halt mal jemand durchkam, war schon Kipper da. Aber wir hatten halt auch echt solche nervige Garnacho-Tore. So, wenn du rausgehst, musst du ihn halt haben. So bei Kipper. Oder keine Ahnung, also es waren da so ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe, das muss auf jeden Fall nicht sein. Und du hast auch gesehen, dass wenn Declan raus ist, dann wirkt man nicht mehr ganz so aufgeräumt im Mittelfeld. Was ich so unfassbar, also ich muss wirklich Saliba einfach nochmal erwähnen, weil unsere PR bei Arsenal ist wirklich, wirklich absolut bodenlos, weil es kann nicht sein, dass so eine wie Saliba nicht wirklich überall irgendwie ausgestrahlt wird. Der ist die personifizierte Weltklasse. Also, was macht der alles? So, kennst du dieses eine, Schumpert-Interview, in dem er erzählt, was Kobe hat gegen ihn gespielt, war LA gegen New York, im Madison Square Garden, und Kobe war in der ersten Zeit nicht so auf der Höhe, hat glaube ich nur 4 Punkte gehabt oder sowas, oder halt super weh, oder halt nicht so viel, und er hatte sogar ganz gut, und dann kommt er zu ihm hin und sagt, you had a good game, young fella, kennst du das? Und dann sagt Schumpert so, und dann so, hä, wie in der Vergangenheit, wie you had, wie im Präteritum. Worauf dann halt Kobe komplett ausgeartet ist, weißt du, und erzählt dann so, off the backboard, pass behind the back, bla bla, und er ist dann so, bro, what you on? Und das war so auch, das kennst du bestimmt, ja, das ist abnormal. Und genauso habe ich mir auch manchmal bei Saliba das gedacht, der Typ, der macht so viele Sachen, also es ist so, und das Ding ist halt, wir sind zu verwöhnt zum Teil. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen unser Problem, dass wir da manchmal auch ein bisschen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, wenn es darum geht, wo wir gerade stehen und wie es ist. Weil wir halt PTSD haben des Grauens. Wir haben halt richtig Schiss, dass keine Ahnung, so gebottelt ist oder sonst was. Aber so wie Arteta auch immer sagt, Game by Game, so müssen wir auch Game by Game sehen, okay, wir waren jetzt in diesem Spiel scheiße oder haben jetzt nicht so ganz so unser Spiel aufgefahren. Okay, dann im nächsten, let's go. Weil dieses Hin und Her und immer nur in Extremen leben, das ist halt wirklich Gift. Das sind zu viel Noises, das ist zu viel für einen, also als Mensch. Wie kann man denn die ganze Zeit sich immer nur so in einem Wechselbad der Gefühle bewegen wollen? So, und das ist halt wirklich das, dass du nicht nur Game by Game gehst, okay, wie du dich taktisch einordnest, wen du spielen lässt und bla bla, sondern auch mental. Dass du dann sagst, okay, Nottingham war jetzt nicht so geil, zweimal hintereinander 0-0, dann gehst du zu Inter und ballerst die vom Allerfeinsten weg. Vom Allerfeinsten. Die haben auch nur wieder so ein Traumtor geschossen, so ein Sonntagsschuss, unfassbar nervig. Und das ist auch über die ganze Saison so ein bisschen so ein Ding geworden. Dass wir zwar, also wir haben unfassbar viele Chancen und die gegen uns, diese wenigen Chancen, die sie kreieren, kriegen sie aber hin, dann so clinical zu sein. Ja, es ist geisteskrank.
Das stimmt.
Es ist wirklich absolut geisteskrank. So, du hast wirklich nichts, du klebst am Mann und bla bla und dann kommt irgendwie so Tore, genauso dieses 3-2 gegen Chelsea, das ist so viel Schminke und überdeckt, wie scheiße die gegen uns waren und wie dominant wir waren, also beim besten Willen. Ja, wir waren nicht kaltschnäuzig genug, Wechsel waren, finde ich, alle richtig, zum Beispiel beim Nottingham-Spiel, aber der Keeper hatte zum Beispiel da auch einen Wahnsinnstag. Die hatten halt auch wirklich gut, das darf man auch nicht vergessen. Also wir haben nicht gegen Daesh zu Hause gespielt. Zu Hause, sage ich mal, da läuft es auf jeden Fall nochmal besser. Auswärts schon nochmal schwierig, weil das ist gut gestaffelter Anti-Fußball. Das ist einfach so. Ja, ist kacke gelaufen. Finde auch, dass unser Mittelfeld da nicht die größte Balance hatte. Safe. Ah, genau, oder einer war das nämlich. Und er hat Eddie Guerrero gepostet. Ich habe jetzt nochmal extra nachgeguckt, weil ich nicht den Brainfart mir erklären konnte. Er hat ja auch so dieses gepostet, dieses I lie, I cheat, I steal. Und es schmerzt halt, dass es so ein bisschen dieses gleiche Bild ist. City scheißt rein, du profitierst nicht, du wirkst nicht, als ob du die Kaltschnäuzigkeit hast und so weiter und so fort. Einmal okay, warum so wenig Feuer? Warum in der zweiten Halbzeit gibt man Gas, aber in der ersten dann nicht, da la la und so weiter und so fort. Aber du musst besser in der Transition sein. Okay, Low Block, warum kriegen wir immer noch nicht das hin? Okay, alles gut. Aber beim besten Willen, wir müssen wirklich sehen, wie krass die Qualität gerade in der Defensive in der Premier League geworden ist. Schau dir einfach mal an, also es fallen von so typische Stürmer, also klar, natürlich, Thiago ist geistkrank, der hat auch eine Saison beieinander, wow, Haaland auch.
Das stimmt, ja.
Aber ansonsten ansonsten ist da auch nicht so viel. So, die gucken immer auf Gyökeres oder sonst was, aber ein Wirtz hat jetzt halt auch jetzt mal ein gutes Tor gemacht und sonst was, hat so gegen ein paar Gegner mal getroffen, aber es hat auch 300 Jahre gedauert, bis er was gemacht hat. So. Aber man geht immer nur auf, oder zumindest wir hören natürlich von uns immer den meisten Noise. Ich glaube auch, dass United-Fans, das würde ich gerne auch die Jungs von United mal fragen, ob die auch ständig irgendwie, oder ob wie die Außen- oder die Wahrnehmung bei dem ist, von der gesamten Fanbase, jetzt zum Beispiel bei Sesko. Weil ich sag mal so, der hat jetzt auch nicht die rosigste Anfangsphase gehabt, hat dann jetzt mal 1-2 Tore gemacht, aber der ist auch noch weit hinter der Leistung von zum Beispiel Gyökeres. Selbst von dem
Ja, Platz. Aber weißt du, was bei denen das Problem ist? Ich glaube, die sind sich bewusst, also sagen wir so, die realistischen United-Fans sind sich bewusst, dass deren Team beziehungsweise der ganze Vereinsstruktur einfach Müll ist.
Mm-hmm.
Deswegen haben die, glaube ich, gar nicht so die Erwartung, dass er da der Heilsbringer ist. Ich glaube, ja, es gibt einige Fans, die natürlich immer denken, so, dieser eine Spieler wird der Heilsbringer sein. Aber ich glaube, dass die realistischen Fans beziehungsweise die einen realistischen Blick drauf haben, schon wissen, dass so ein Sesko jetzt auch alleine nichts reißen wird. Deswegen glaube ich da schon, dass das relativ entspannt bei denen ist. Ich glaube, die haben eher andere Probleme. Aber ich glaube, wenn die in unserer Situation, dann würden die, glaube ich, auch komplett deren Stürmer slendern.
Bei denen ist tatsächlich, haben wir auch schon mal so ein bisschen analysiert, einiges falsch. Was ich auch noch sehr interessant fand, wir hatten ja letztes Mal auch dieses Stat, so von wegen, ja, bei uns immer ja Own Goal oder Set Pieces, aber Own Goals haben wir genauso viele wie City. Und jetzt fand ich auch einen sehr, sehr nicen Stat. Chelsea haben also prozentual mehr Tore aus Set Pieces und Elfern gemacht als wir. Chelsea hat weniger Open Play Goals als wir in dieser Saison geschossen. Beim besten Willen, es ist halt wirklich immer Agenda. Das ist immer Agenda. Das heißt, immer bei Sky siehst du Arsenal als bla, Arsenal dies, Arsenal das. Wenn es darum geht, irgendwas zu slenden, was Teil des Spiels ist. Das gehört dazu. Ja, wenn es so einfach ist oder wenn es so ein lapidares Ding ist, verteidig's doch besser. Dann krieg halt nicht das Tor. Mach doch du auch so Tore. Wo sind die denn? hol dir auch irgendeinen Einwurfspezialisten zu dir ins Haus. Hol dir auch einen Set-Piece-Coach. Mach doch, wenn es denn so, hey, das ist ja nur das und blablabla und sonst was. Was ich auch geil fand, war Declan beim Freistoß. Chelsea-Fans haben ihn so richtig beleidigt. Ich bin etwas gesehen.
Zu geil.
Und das ist für mich einfach Jordan-Shit. So, alles klar, labert mich voll, okay, kein Thema. Bam. Geil. Geil, geil, geil. Bin ich Riesenfan von. Sowas macht auf jeden Fall
so geil, dass es auf Kamera war einfach, ne? So geil.
Voll, voll. Also und auch Inter war saugeil. Wir waren dauerhaft besser. Also es war wirklich, wirklich krass, wie Subi und Merino auch zum Teil so wirklich so gut funktionieren. Also es ist wirklich Wahnsinn. Auch es freut mich geisteskrank, wie Victor sein Tor gemacht hat, wie gut der gearbeitet und einfach auch belohnt wurde. Es war wirklich top und du siehst einfach, wie viel Passion der hat und wie gut es dem getan hat, halt mal so einen Banger rauszuhauen. So. Ja, wir haben mit 5 Spielern gespielt, die nicht mal erste Wahl sind, teils dritte Wahl sind. So, gegen den letztjährigen Finalisten. Wirklich entspannt bei denen zu Hause weggehauen. Kivu, also der Trainer von Inter, hat dann auch darüber geredet, wie er dass natürlich das bessere Team gewonnen hat und dass die taktische Arbeit wie auch die Physis von uns einfach zu krass war. Und ja, wir müssen wirklich auch lernen, das wirklich zu schätzen, was wir gerade machen. Es ist wirklich absolut geisteskrank. Es macht so Spaß. Zubi, wenn der von der Abwehrlinie, der hat so ein, zwei Dinge gehabt, wurde aus der Rice-Rolle, was der auch manchmal macht, wenn Rice sich so ganz weit nach hinten fallen lässt. Und dann spielte so über 2 Lines Leute, also das waren dann 1, 2 Pässe und dann waren wir schon vom 16er von denen. Wahnsinn. Mosquera, super. Vor allem so gegen Thuram und Martinez, die sehr ekelhaft zu bespielen sind. Plus auch so lange raus und dann auch noch direkt so unglaublich, wirklich geisteskrank. Was ein Schnäppchen, also wirklich Stil. Also wirklich, wirklich heftigste Leistung, was wir allgemein die letzten Monate haben. Und es ist nicht selbstverständlich, wie gesagt, es ist jedes Mal diese Normalisierung von Weltklasse. So, ich sag's immer wieder, Saliba, Mann. Es müsste jetzt auch, es ist einfach so, okay, klar, man muss, am Ende des Tages musst du Titel gewinnen. Dann kannst du auch, dann sieht's halt auch jede und so weiter und so fort. Aber weißt du, das Ding ist halt kein Plan, alles steht so. Da ist hörst du mehr von Nico Williams, der ab und zu mal ein Dribbling hat und dann kriegst du halt, was weiß ich, deine ganze Timeline ist dann damit voll und fertig. So, und der Typ hat nicht mal Conference League oder sowas gewonnen. Ich sehe nie, also wenn ich so, Saliba hat ein geileres Highlight-Tape als der. Und jetzt haben wir in der Champions League auf jeden Fall noch Kairat. Ich habe übel Bock, die wegzuhauen, aber halt mit der C-Mannschaft. Ich hoffe, weil es hieß ja auch, Daumen und Mosquera sind auf einem ganz ähnlichen bei einer ganz ähnlichen Regenerierungstimeline. Mosquera hätte anscheinend noch 2 Wochen Pause gebraucht oder sowas, aber man hat wohl so gut mit ihm gearbeitet, dass alles klar geklappt hat. Also das ist auch krass, finde ich so. Ich hoffe auf jeden Fall auf Daumen. Ich würde ihn gerne nochmal in der Champions League sehen. Ich finde es auch top, dass Merino und Rice sich noch eine gelbe geholt haben, damit Arteta ja auf keine dumme Ideen kommt oder sowas. Lass die bitte sich entspannen. Und ich fand es auch tatsächlich wichtig, weil ich weiß, von manchen kam so, warum Saka, wenn der doch was hatte und Timber noch mal ein bisschen. Ich finde es schon gut, wenn die so einige Minuten im Tank haben. Also gerade Timber auf rechts nochmal, dass er nochmal da drin ist. Und ja, wir sind, wie gesagt, was ich vorher auch gesagt habe, wir sind manchmal zu nah am Gemälde, dass wir das Komplette nicht sehen. So einen Schritt nach hinten und sich entspannen. Diese Analogie fand ich ziemlich cool. Dann siehst du mal, was da alles dazugehört. Und vor allem die ganze Welt sieht jetzt auch, was Arteta für ein fucking Genius ist. Und es ist einfach so. Und da lasse ich mich auch nicht volllabern. Wir müssen viel mehr hinter unseren Jungs stehen und die noch viel ekelhafter verteidigen. Vor allem gegen so äußere Mächte. Aber es ist ja auch noch wirklich ganz viel außerhalb von den Spielen passiert. Sehr krass. Merte nach 8 Jahren weg. Sehr, sehr krass. Arteta hat ja auch gesagt, damals, als er gegangen ist, egal was ist, verliert Mertesacker nicht. Egal was, gibt ihm alles, was der will, verliert den ja nicht. Für viele im Verein, anscheinend intern, war es schon relativ klar, dass er geht. Natürlich war es schwierig, das zu akzeptieren, aber viele im Verein haben schon gecheckt, okay, er hat letztes Jahr wohl noch ein paar Fortbildungen gemacht, gerade was Directoring angeht, und er sucht jetzt was Neues. Er hat es, glaube ich, auch schon mal vor ein paar Jahren wollte das anstreben, aber Arteta hat ihm gesagt, hey, ich brauche dich noch. Und Arteta, ich weiß nicht, was der hat, also es ist manchmal schon ein bisschen Mafia-mäßig. Der redet mit manchen Leuten, wo du dachtest, okay, die sind safe weg. Und auf einmal, okay, let's go, Disco, Inferno, bleiben sie alle da. Mehrte weg nach 8 Jahren finde ich sehr krass. Was sagst du dazu? Wie wird es sich auf die Academy auswirken? Was hältst du davon?
Ja, das ist natürlich schwierig. Also, ich meine, er hat auf jeden Fall ein gutes Gerüst da gelassen, sagen wir mal so. Weil das ist schon eine super Arbeit, die da geleistet hat. Also wirklich, wirklich super. Ich glaube, wir haben mit so die beste Akademie wahrscheinlich in der Welt so, beziehungsweise was wir so an Talenten rausbringen, Jahr für Jahr jetzt so die letzten Jahre. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Und da brauchst du natürlich auch den richtigen Mann als Nachfolger. Und das wird, glaube ich, gar nicht so einfach. Ob das intern gelöst wird, weiß ich, also ich weiß gar nicht, wer der Nachfolger wird, aber ob das intern gelöst wird oder ob man sich da jemanden reinholt, da muss man auf jeden Fall sehr, sehr drauf achten, wen man da holt. Mertesacker generell zu verlieren, so als Persönlichkeit, ist natürlich schon sehr, sehr schade, weil das auch ein cooler Typ ist. Also auch damals, als er noch gespielt hat, war das auch ein richtig, richtig cooler Typ. Klar, er war nicht der Schnellste, aber der Mann konnte verteidigen. Der konnte verteidigen, aber irgendwann war das natürlich dann auch mit der Schnelligkeit der Premier League, war das dann auch nichts mehr für ihn so. Aber ja, schon wirklich ein herber Verlust. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, weil er hat jetzt so viele Jahre, war jetzt bei Arsenal, so viel hat er da geleistet und da gönnt man ihm auch immer einfach nur, wenn er den nächsten Schritt machen will. Und ja, ich glaube, das ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt zur Saisonende, vor allem wenn wir dann eine Meisterschaft holen. Das wäre dann nochmal so der krönende Abschluss, auch mit so ein paar Haaland Boys, die dann natürlich dann quasi ausgebildet hat und sowas alles. Also ja, das ist, glaube ich, so schon der perfekte Zeitpunkt, würde ich sagen. Deswegen, ich kann es ihm auf jeden Fall nicht übel nehmen. Ich wünsche ihm auf jeden Fall nur das Beste. Ich hoffe, der kriegt da irgendwo eine richtig geile Stelle. Und ja, das ist natürlich schade, aber sagen wir so, Mertesacker ist jetzt nicht Arsenal. Von daher
werden
wir schon irgendwie klarkommen. Aber ja, es wird auf jeden Fall schwierig, den richtigen Nachfolger zu finden. Und da muss auf jeden Fall wirklich, wirklich drauf geachtet werden. Also sollten sich auf jeden Fall auch Zeit lassen, da die richtige Person zu finden, weil das ist, glaube ich, schon so eine Position, die dem Verein auch, glaube ich, intern sehr, sehr wichtig ist. Vor allem, weil man ja auch so auf Haaland Boys baut. So deswegen, ja, ist ja schon schade. Aber gut, ich kann es verstehen. Wir wünschen auf jeden Fall nur das Beste und ja.
Wünschen wir natürlich alle hier ihm und ich hoffe, dass alles, was der sich in der Zukunft so ausmalt, in Erfüllung geht, solange es nicht gegen Arsenal geht. Denn Christoph hat was Nettes geschrieben, das fand ich auch, dass es so zwei Seiten der Medaille auch bei seiner Arbeit gibt und natürlich, das gibt es ja überall, weil zum einen, es ist halt sehr ein bisschen kompliziertes Bild. So hat er gesprochen. Und dass du natürlich sowas wie Saka, Moneri, Lewis Kelly, Dowman, Sermon oder sowas, die halt wirklich krass sind und wirklich also in die Erste kommen können, direkt auch performen und so weiter. Also dieses erste Tier quasi, die wir raushauen, die sind schon wirklich echt top-notch. Aber so was danach geht, ist halt auch ein bisschen schwieriger. So, man hat dann auch nicht die besten Loans dann auch gehabt. Man hat sehr wenig Geld für die bekommen, wenn man die verkauft hat. Und so weiter und so fort. Und das finde ich finde, das ist natürlich auf jeden Fall eine Sache. Aber ich glaube, er macht halt auch wirklich viel für den Wohlfühlfaktoren der Spieler dort. Weil die sind ja auch wirklich sehr connected mit ihm und sowas. Also es ist immer so, man muss schauen, was man wie auf die Waage legt. Und ich finde, es ist so ja und nein, weil es ist im Prinzip bei jedem Verein ja irgendwo auch so. Die Top-Talente sind die ersten, die kommen und danach siehst du ja auch, wenn die weg sind, wie die Academy-Teams dann auch wirklich viele Spiele verlieren. Wir haben jetzt letzte Zeit übel auf den Sack bekommen, fast alle U-Mannschaften bei uns.
Stimmt, ja.
Und für den Verkauf ist er auch nicht primär verantwortlich. Plus, wie gesagt, diese Wohlfühlfaktoren, diese Obhut, das geht auch irgendwo weg. Und wir erinnern uns ja auch noch, wie Saka und Ethan bei ihm anrufen. Und auch wenn er so einen Gefallen für die will, dass er da von denen will, damit sie mal die Jungen motivieren oder sonst was, die sind sofort da, weil er das eben sagt. Und das ist halt schon, ja, das kannst du nicht so einfach, glaube ich, reinholen. Gerade jemand, da muss schon was Krasses kommen in meinen Augen. Was heißt was Krasses, aber es muss auf jeden Fall was Adäquates kommen und er wird auf jeden Fall vermisst jetzt schon mal. Ja, was haben wir noch? Ah ja, genau, wir haben ja auch so ein bisschen doch noch auf dem Markt uns aktiv verhalten, aber mehr so bei Loans. Wir haben zum einen, oder beziehungsweise Zinchenko wird jetzt gerade mit Ajax im Gespräch sein. Und es geht nicht nur darum, dass er die letzten 6 Monate seines Vertrags einfach irgendwo noch ein bisschen kickt und dass wir uns sein Gehalt sparen, sondern man spricht davon tatsächlich, dass Ajax vielleicht ihn sogar kauft von uns. Ich habe nicht ganz gecheckt, warum, aber vielleicht, weil man, also ich meine, du kannst ihn ja einfach holen und dann halt schauen, ob es die 6 Monate klappt und dann könntest du ihm einen neuen Vertrag anbieten. Oder vielleicht ist es lukrativer, ihm einen Vertrag jetzt durch den Kauf, also dass es sich dann rechnet, wenn die einen neuen Vertrag geben mit schon mal weniger Bezahlung wie bei uns, weil ich glaube, bei uns hat er schon auch gut verdient. Deswegen muss man natürlich schauen. Was sagst du zum Zinchenko-Deal?
Also, die letzten Jahre waren einfach nur, was heißt die letzten Jahre, eigentlich so das Jahr, bevor er gewechselt ist, und jetzt das Jahr einfach nochmal, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen, seine Mentalität gezeigt, aber ja, es hat sich am Ende doch gezeigt, dass es doch die richtige Wahl war, dass wir ihn nicht weiter behalten haben. Weil das, was er gezeigt hat, ich meine, er hat auch jetzt so gut wie gar nicht gespielt, war auch lange, glaube ich, auch verletzt. Deswegen, ja, ich meine, wenn wir da irgendwie noch Geld bekommen oder was auch immer, ist das auf jeden Fall gut. Aber ja, ist irgendwie schade, wie es geendet ist. Weil er war, also als er kam, war er schon echt ein cooler Typ. So, hat auch seine Leistung irgendwo gezeigt, aber es wurde dann
war sehr wichtig für den Neustart auch. Ja, safe.
Ja, definitiv. Aber es war dann auch relativ schnell klar, okay, Defensive sah halt nicht so stark. So, und Arteta hat halt auch sehr viel auf Defensive gebaut. Und ja, es war auch nur der logische Schritt, dass er dann jetzt irgendwann gewechselt ist oder beziehungsweise dann den Verein wechselt, aber dann die Aussagen, die er davor getätigt hat, ja, weiß ich nicht, waren dann ein bisschen fragwürdig, aber gut, letztendlich wird er jetzt, also ist er jetzt nicht mehr da, und ich wünsche ihm auch das Beste so, weil er hat uns auf jeden Fall schon, wie soll ich sagen, mit in die richtige Richtung gebracht, so, er und Jesus, und ja, deswegen wünsche ich ihm nur das Beste, hoffe, dass er da wieder Spaß am Fußball hat, da auch Erfolg hat, und ja, Ajax ist auf jeden Fall eine coole Mannschaft, von daher könnte das was für ihn sein.
Ich bin auch sehr gespannt, wie sein Weg noch weiterhin abläuft. Natürlich muss man sich bei ihm bedanken. Er war dafür, bei der Kernmannschaft dabei, die uns wieder ins Top-4-Game gebracht hat, dass wir auch wieder Champions League haben und sowas. Aber wie wir auch vorher gesagt haben, dieses um die Meisterschaft spielen, da reicht's dann doch nicht, weil dann brauchen wir trotzdem noch mal mehr. Aber wird gerade solchen Mannschaften sehr viel Gutes tun. Und ich glaube, er ist halt jetzt auch ein bisschen Deich zum Opfer gefallen. Er passt halt gar nicht rein. So.
Ja,
der passt einfach nicht rein. Also er fürs Offensive kannst du den wirklich sehr, sehr gut auf, gerade für den Aufbau. Er ist wirklich sehr sicher, auch am Ball und so weiter und so fort. Hat hier ein paar gute Spiele. Also ist weiß, wie er zu laufen hat. Spielzüge und so weiter und so fort. Also ich glaube, Ajax wäre echt eine gute Anlaufstelle für ihn. Aber wie du es auch gesagt hast, ich finde, er hat's das Ende ein bisschen bitter gemacht. Nicht komplett verbittert. Also, dass man sagt, okay, aber das waren so Sachen, wo ich mir gedacht habe, also ein paar Sachen waren so in der Zeit bei uns so, wo ich mir gedacht habe, absolut unnötig. Das war absolut unnötig so. Und vor allem, ja, Chef, ich weiß auch nicht, Arteta wird dich, glaube ich, schon spielen lassen, weil Arteta, du siehst doch, wie es mit Jesus ist. So, der hat schon so gerade so, okay, die Leute hole ich, dann will ich die auch wirklich spielen sehen, weil ich an die glaube, weil die gewisse Dinge, Abläufe und sowas checken und bla bla bla, Chaos reinbringen. Du siehst ja Calafiori zum Beispiel. Calafiori ist halt, der ist überall. Der Typ ist überall und deswegen tut er auch der linken Seite so gut. Aber ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger. Aber gut, und deswegen so Chaos, so Mavericks, sowas wie Eze, dass er auch mal, der kann ruhig auch mal durchdribbeln und sonst, aber du musst halt nach hinten auch arbeiten. So, wenn du vorne Fehler machst, das ist egal. Wenn die Null steht, dann passt. Dann kann man nämlich so oft wie möglich nochmal anlaufen. Man hat 90 Minuten lang Zeit, ein Tor zu schießen. Das dürfte normalerweise bei dem Level reichen, meistens. Und meistens passiert es ja auch. Aber die Null muss halt stehen. Man muss hinten sicher sein. Man muss sie dadurch auch zermürben. Durch Freistöße, durch Setpieces, durch alles Mögliche. Einfach komplett zermürben. Weil manchmal geht's nicht anders. Manchmal musst du mit dem Dampfhammer rein. Manchmal musst du sie halt so Fehlern zwingen und so weiter und so fort. Weil niemand mehr wirklich spielen will. So, wie gesagt, wir haben kurz das auch angesprochen. Probleme, Tore zu schießen. Schau dir mal die ganzen Spiele an. So jede, fast so, so viele. Schau mal Neto, auch Madueke oder sonst was. Da sind so viele dabei, in der ganzen Liga, die wirklich einfach auch Probleme haben mit Tore machen. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass einfach alles viel, viel schwerer wird. Doku, Alter. Palmer hat wie lange kein Tor aus dem Open Play gemacht? Foden genauso. Savinho sehe ich gar nichts. Garnacho hat jetzt gegen uns getroffen, aber ansonsten. So, Sesko genauso. Ja. Wie gesagt, Isak. Jetzt war jetzt auch, was auch geisteskrank ist, der Gordon hat zum Beispiel in Newcastle ein Jahr lang kein Open-Play-Tor mehr geschossen. Aber Leute sagen, boah, wäre cool zu. Ein Jahr lang hat der kein Tor mehr geschossen. So. Weiß ich mal.
Das ist eine crazy Stat.
Also ich glaube, Elfe oder sonst was, ja, aber genauso wie Palmer. Palmer hat dieses Jahr, also 2025, glaube ich, Open-Play auf jeden Fall weniger geschossen als Ethan genauso. Also in einem Jahr hat Ethan, glaube ich, mehr Open Plays gemacht, Tore geschossen als er letztes Jahr.
Ja, scheiße, ey.
Aber Smith Rowe meinte ich natürlich. Und
Ja,
schon krass. Schon krass. Und das will ich damit sagen. Es ist einfach schwerer geworden, weil die Anforderungen gerade in der Premier League wirklich anders sind. Du siehst doch, wenn Leute ein bisschen versuchen zu spielen, was dann passiert. Nur ein bisschen.
Ja,
guck mal, was wir mit Atletico gemacht haben. Wir haben die 4-0 geschlachtet. Wir haben Bayern bei uns 3-1 auseinandergenommen. Nur Bayern ist wahrscheinlich mit uns so die beste Mannschaft in Europa gewesen. Aber jetzt haben wir uns meiner Meinung nach den Titel als gefährlichstes Team in Europa auf jeden Fall verdient. Das haben wir und das sieht auch jeder. Jeder Top-Coach weiß ganz genau, was ihm bevorsteht. Beziehungsweise nicht, weil Arteta dann trotzdem die richtigen Twists irgendwo macht. Und ich fand es auch echt cool, wie er aufgestellt hat. Das zeigt auch irgendwo, dass er Vertrauen in die hat. Aber die müssen auch liefern. Es kann nicht immer sein, dass wir dann, das liegt daran und wir sind zu starr in unserem Nein. Die haben alle keine Antwort. Die Antwort darauf ist, okay, wir stehen hinten rein und versuchen, kein Tor zu kriegen. Und dann, wenn wir Dusel haben, machen wir eins. Machen wir einen Sonntagsschuss. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ist doch so. Sonst fällt da nichts ein. Sonst, wir stehen zu gut. Wir machen das alles gut. Und ich hoffe, dass die sich jetzt auch wirklich damit belohnen. Sehr krass auch. Jetzt apropos nochmal unsere Spieler, die jetzt noch im Transfermarkt hin und her geschoben werden. Ethan ist, Waneri ist jetzt tatsächlich bei Marseille gelandet. Und was ist so deine Meinung dazu?
Ja, cooler Transfer auf jeden Fall. Also, ich find's gut. Also, persönlich für ihn, weil nur auf der Bank sitzen in seinem Alter bringt jetzt einfach nichts. Er braucht die regelmäßige Spielzeit. Und wir haben ja auch gesehen, dass er was kann. Ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dass man jetzt denkt, boah, der wäre unsicher Ball oder weiß ich nicht, ist noch alles viel zu früh für ihn. Nee, er kann spielen, er ist ein guter Spieler, aber die Konkurrenz ist natürlich auch sehr groß. Und ja, man kann auch sagen, es gab Momente, wo man sich gedacht hat, ey, warum wechselt man denn nicht einfach ein? Aber gut, Arteta wird seine Gründe dafür haben, warum er es nicht getan hat. Aber im Großen und Ganzen finde ich den Wechsel schon gut. Klar, ich glaube, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn er vielleicht zu einem Team in die Premier League gewechselt wäre. Aber mit Marseille bin ich auch vollkommen fein. Und ich meine, er hat auch mit Saliba gesprochen. De Zerbi ist auch ein guter Trainer. Deswegen, ich glaube, das wird ihm schon sehr, sehr weiterhelfen. Und ich bin gespannt, wie er jetzt nach diesem halben Jahr zurückkommt. Ich hoffe, er bekommt viel Einsatzzeit, macht seine Tore, tankt nochmal sehr viel Selbstvertrauen und kommt dann nochmal stärker zurück. Deswegen, der Transfer ist auf jeden Fall guter für ihn. Also noch weiter auf der Bank jetzt dieses halbe Jahr sitzen, wäre auf jeden Fall fatal gewesen.
Ja, Arteta hat auch gesagt, er hat die Minuten verdient und musste sich jetzt auch holen. Ich glaube, es sind auch im Vertrag, im Leihvertrag, ist erstens eine kleine Gebühr, dann machen wir auch ein bisschen Schnapp. plus natürlich den Gehalt, müssen die auch zahlen. Und ich glaube, eine gewisse Anzahl an Spielen muss er machen. Ich hoffe, dass er auch stärker zurückkommt. Ich weiß auch, dass jeder bei Arsenal ihn schätzt und weiß, was man an ihm hat. Du siehst es auch. Also wie gesagt, beim letzten Spiel in Portsmouth, wie er gespielt hat und wie smooth er am Ball ist und wie schlau auch und sowas. Und der ist erst 18, beim besten Willen. Und es würde ihm, glaube ich, auch gut tun, eben viele Minuten zu bekommen, damit er auch wirklich diese Physis dann auch noch mal ein bisschen mehr zu spüren bekommt und sein Spiel dann auch noch so ein bisschen da angleicht. Und ich glaube, bei Marseille ist er eigentlich wirklich auch gut aufgehoben. Ich glaube, da wird er was lernen. Mit Ober wird er sich treffen, auch ganz nice. Gündoğan ist nicht mehr dort, sprich sein Kopf kann nicht mehr vergiftet werden. Das ist schon mal auch gut. Und solche Geschichten. Also ich glaube, es wird ihn auf jeden Fall gut tun. Ich hätte mir gewünscht, dass er ein Jahr lang dort gewesen wäre, dass er auf jeden Fall mehr Zeit gehabt hätte. Aber gut, ist jetzt so, mal sehen, was daraus wird. Und er ist ja auch wirklich sehr, sehr lernfähig. Du hast ja gesehen, in der Academy hat er auch schon keine Ahnung, wie viele Positions durchgemacht. Bei uns hat er letztes Jahr für Saka, es musste er einspringen als Flügelspieler, obwohl ihm die zentrale Rolle auch ein bisschen eher mehr liegt oder auch eher von ihm präferiert wird. Und jetzt sehen wir mal, was jetzt auch sein wird. Also klar, bei De Serbi wird der, denke ich, auch eher in der Mitte eingesetzt werden, weil die Außen eigentlich, also gerade rechts, auf jeden Fall stehen. Ich finde es ein guter Move. Ansonsten können wir uns auch so ein bisschen anschauen, was die Konkurrenz so gemacht hat. Und wer natürlich wie immer aktiv war, der 2 Milliarden Euro-Coach, Pep Guardiola hat den Daddy wieder gefragt und Semenyo wurde geholt und Gay. Zu Gay würde ich gerne noch was sagen. Es ist ein wohlbehütetes Geheimnis, dass die Agenten-Fees bestialisch sind, die bekommen. Plus er bekommt 300.000 Pfund in der Woche. So viel verdient bei uns keiner übrigens. Das ist eine Lüge. Capology müsst ihr aufhören zu quoten. Guckt lieber, was ein was gerade die City-Quellen sagen oder auch Premier League interne, weil Capology ist glaub, zum Teil auch bezahlt. Geh auf jeden Fall 300 plus K in der Woche plus und dann nochmal plus Add-ons, dann Signing-Bonus, dann gab's Agent-Fees, die sich gewaschen haben und so weiter und so fort. Das kann sich so auf diese Art und Weise nicht mal Liverpool, die es dringend benötigt hätten, nicht zahlen. Ja, also da ist einiges an Geld geflossen. Das wird für die auf jeden Fall es ist eine gute Addition, werden wir sehen. Semenyo hat ja auch direkt am Anfang gespielt und auch ein bisschen Eindruck hinterlassen. Aber gegen United sah das überhaupt nicht gut aus. Gegen Bodo, was wir da gesehen haben, auch wirklich, als ob da so ein bisschen der Wurm drin ist. Finde ich persönlich gut. Please continue. Und die 7 Punkte, das wollte ich noch mit einwerfen, also ob wir jetzt 9 oder 7 gehabt hätten, das ist trotzdem das Gleiche. Du hast dann 2 Spiele Puffer, nicht 3. Nur weil du 9 hast, hast du nicht automatisch 3 Spiele Puffer, weil du kriegst ja dann auch nochmal Tore und dann kommt es auf die Goal-Difference an und schwierig. Deswegen ist es, ob du jetzt 7 oder 9 hast, das Gleiche. Also ruhig Blut. Das nächste Spiel wird gegen auch die Jungs aus die roten Jungs aus Manchester sein. Wir werden da auch bei denen zu Gast sein nächste Woche nach dem Spiel. Aber davor machen wir noch was, dazu nochmal später mehr. Was sagst du, wie stehst du da so ein bisschen, wenn es gegen United geht?
Ist schwierig. Also ich mache mir jetzt bei United eigentlich keine Sorgen. Aber gegen United ist immer so eine Sache. Dadurch, dass sie jetzt auch noch gegen Man City so klar gewonnen haben, also wirklich klar gewonnen haben, auch noch nicht mal irgendwie, wo man sagen würde, boah, das war voll lucky oder sowas. Nee, war schon richtig ein klarer Sieg. Ist es natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Ich denke, wir werden gewinnen, so, aber es wird auf jeden Fall nicht einfach. Und ich habe, bevor Amorim gegangen ist, oder bevor er gefeuert worden ist, da hatte ich ein besseres Gefühl. Da habe ich aber auch nicht gedacht, dass gegen City gewinnen würden. Aber jetzt nochmal mit Carrick. Ja, ich meine, Carrick ist jetzt auch kein Welttrainer, aber die haben da wahrscheinlich jetzt einfach mal Bock. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich bin gespannt, wie die das Spiel angehen werden, ob sie kommen, um zu bunkern. oder ob die wirklich angreifen. Ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich eher, dass die schon angreifen werden. Und ja, also es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel. Aber ich mache mir da jetzt auch nicht unbedingt krasse Sorgen, wo ich sagen würde, boah, ich weiß nicht, ich habe voll Angst oder sowas. Nee. Die sind auf jeden Fall, die haben jetzt gerade auf jeden Fall mal gute Luft geschnappt. Denen geht's gut. Die haben Bock, glaube ich, aber am Ende des Tages denke ich, dass wir gewinnen werden.
Also, die haben auf jeden Fall gegen City ordentlich gespielt, aber gleichzeitig, Bodo, no offense, die haben dann City auch weggehauen. Ich weiß nicht, wie viel dann diese Win, ob das daran liegt, dass jetzt City gerade irgendwie echt kaputt ist und gerade am Filter. Wer weiß, keine Ahnung. Aber es wird so oder so, dank ja, einem euphorischen United, wird es auf jeden Fall keine Spaziergang durch den Park sein, sondern auf jeden Fall War. Ich hoffe auch, dass die spielen werden, dass die ein bisschen Bock haben, dass Carrick auf seine alten United-Tage sagt, ja, wir gehen da jetzt hin und das gehört uns, der Laden und bababa und sonst was und versuchen zu spielen und wir dann den zeigen, wo der Hammer hängt. Sollten sie bunkern, würde ich unsere hohe Defensive Line ein klein bisschen nach hinten schieben, weil die haben dann schon auch gute Speed-Demons, gerade mit einem Bäumo oder sowas, sehr unangenehm, die rennen zu lassen. Und ich hoffe, dass wir da auf jeden Fall, also was zu tun ist, weiß Arteta auf jeden Fall sowieso am besten, aber ich bin dann trotzdem bei dir. Kein einfaches Spiel, aber auf jeden Fall eins, das man gewinnen kann, vor allem zu Hause, und es wäre auch wirklich ein größeres Spiel wieder, was von Bedeutung hat. Und da kann man auf jeden Fall wieder zeigen, wo der Frosch die Flocken hat. Hast du gesehen, Xavi von Real weg? Also beim besten
Ey, Mann,
Willen, sag mal.
Also in den letzten Wochen, ne, was da alles passiert ist jetzt, also der Xabi-Wechsel, der war auch für mich, also was heißt der Xabi-Wechsel, die Entlassung oder was auch immer da passiert ist, genau. Es war auch nur eine Frage der Zeit. Also mit so vielen Egos, die du hast, das ist ja nicht mehr normal. Also klar, die haben jetzt gegen Monaco jetzt 6-1 gewonnen, wo ich mir dann dachte, okay, krass, die können ja doch Fußball spielen wieder. Aber das ganze Team ist in so einer richtigen Disbalance einfach. Also von dieses Kadermanagement ist einfach katastrophal. Ja, du hast deine Topstars und früher hat das auch geklappt, aber da hattest du auch Ancelotti oder Zidane, die diese Egos da locker bändigen können. Aber alle anderen Trainer werden das strugglen. So, und wenn die Spieler mehr zu sagen haben als der Trainer quasi, oder mehr Macht haben, dann wird das schwer. Und ich weiß nicht, warum die Xabi nicht so respektiert haben, zumindest kommt das so rüber.
Ja, der
Aber es ist
wollte,
auf jeden Fall
dass
schon
die
sehr
arbeiten.
traurig.
Die sollten arbeiten, die
Ja,
sollten nach hinten
das
arbeiten und sonst was. Und das ist ein richtig dievenhaftes Verhalten. Also das, was man auch von den relativ seriösen Madrid, wenn sowas existiert, aber von relativ seriösen Quellen hat man halt gehört, dass die einfach wirkliche Dieven sind. Richtig ekelhaft. Ich würde mich schämen. Und die Fans haben das denen auch gezeigt dann. Die wurden ausgepfiffen,
Das
nonstop,
zeigen die
nonstop.
wirklich,
Und
ja.
das war auch zu Recht so, ganz ernsthaft. Da wird wahrscheinlich eine sehr wichtige Person im Fußball mit Xavi weggeschmissen wegen sowas. Ganz ernsthaft,
Das ist schon echt traurig.
davor müssen Spieler fliegen. Warum ich das sage? Weil auch Arne Slot dann gefragt wurde, hey, ja, wie sieht's aus? Wie lange sind Sie da noch hier? So mäßig und kommt Xavi, was auch
Sowas dreist.
nasty, dass dann so, also natürlich durch die Blumen wurde das gefragt, aber so im Sinne von,
Ja,
ja, was geht mit Xavi und sonst was? Was war so Meinung dazu? Dicker, come on, was ist denn das?
das ist frech, sowas.
Aber wenn es bei Pool nicht so gut läuft und wenn die, je nachdem, wann die bei den Sachen rausfliegen und je nachdem, wie weit die dann wie weit weg die von Titeln kommen und gerade auch, wenn die noch mehr Niederlagen einfahren, dann wird schon auch der Sitz von Slot ein bisschen wackeln. Und Xavi, auch ehemaliger Liverpool-Spieler, natürlich muss man nicht zu Liverpool nur wegen sowas, aber wäre bestimmt ein interessantes Ding. Glasner ist ja auch in einer ähnlichen Situation, der kann sich auch seinen Club aussuchen, wohin er will. Also
warte, so ungefähr. Was, apropos Glasner, was sagst du denn zu dem und seinem Outburst?
Wirklich zu Recht, jetzt mal ganz im Ernst, also wirklich jede verfluchte Spiele wurde verkauft, jetzt anscheinend auch nochmal Teta. Ist auch nicht
ja,
so.
Ja, das habe ich auch gehört.
Also, und mit was soll er denn spielen? Wharton ist nächstes Jahr auch komplett weg und dann hat er auch zu Recht gesagt, nee, ich werde auf gar keinen Fall verlängern, ich ziehe das jetzt noch durch und bla. Und ich verstehe das wirklich, weil das ist irgendwo musst du dann auch sagen, klar, ist natürlich wieder eine andere Sache, wie du deine Wäsche wäschst und so weiter und so fort. Mhm. Aber wenn du den verlierst, nichts wirklich Adäquates dann zurückholst und das. Und du wirklich sehr gute Arbeit machst, dass die wirklich auch zu den Top-Mannschaften gehören können. Die haben wirklich auch sehr guten Fußball gespielt und so weiter und so fort. Also Top 4 ist nicht unbedingt so arg weit weg, wie man denkt. Oder zumindest dauerhaft erstmal in Europa zu spielen und sich da festmachen. Die Qualität der Europa League und der Conference League sind bei weitem schlechter als wie vor ein paar Jahren, weil es keine Absteiger mehr von der Champions League gibt. Deswegen konnten auch die Vögel letztes Jahr auch das Ding gewinnen. Sorry, aber ich nehme das nicht ernst. Champions League ist bei Weitem schwerer geworden und Europa League bei Weitem leichter. Bei Weitem.
Ja.
Und Conference League ist halt so, Digga, da spielt meine Hemmschuh-Spieler mit aus meiner Heimatmannschaft in Rumänien. Da spielt Kreiber mit, also beim besten Willen so. Und jetzt, no offense, aber wobei in dieser Saison, an der Stelle, mein Vater schickt mir immer so Dings, und ich bin so, oh, guck mal an, Alter, was bei denen so geht. gut, freut mich natürlich auch für die. Aber weißt du, ich meine.
Ja.
Deswegen also dieses Trainerkarussell wird super, super, super spannend. Topmöller wurde ja von Frankfurt auch gekickt, verständlicherweise auch irgendwo. Und dann haben auch ein paar Leute gesagt, vielleicht eine Glasner Comeback dort. Aber der und Krösche haben sich jetzt auch nicht ganz so dicke. Da war auch ein bisschen schwierig bei der Verabschiedung von ihm. Also ich weiß nicht, ich glaub, Glasner ist halt auch wirklich ehrgeizig. Und das sollte man ja schätzen. So. Willst du Sachen gewinnen, willst du dies, willst du das, da musst du ein bisschen investieren. Dann kannst du nicht geizen und vor allem, du kannst nicht deine kompletten Starspieler verkaufen. Also Crystal Palace, nächstes Jahr werden wir sehen, dass die in meinen Augen werden die so ganz, ganz ähnliche Talfahrten wie West Ham dieses Jahr machen. Also vielleicht sogar nochmal schlimmer.
So. Ja.
Mal sehen.
Sehe ich genauso.
Hast du ein bisschen den Afrika-Cup verfolgt?
Ey, dieser Afrika-Cup, ne? Also ich habe ja schon viele mitbekommen. Aber der war Peak. Also, ich glaube, das fing ja schon am ersten Tag an, wo da jemand irgendwie einen Flickflack gemacht hat und sich was im Nacken gebrochen hat.
Ja.
Dann, so viele, es waren so viele Sachen einfach. Und dann das Finale einfach.
Also
besser hätte es nicht schreiben können.
Ja, war wirklich. Auch für Mané und sonst war es krass und alles Mögliche. Und beim besten Willen, man muss da auch wirklich mal Butter bei die Fisch so. Marokko hätte es nicht verdient gehabt, weil das ist absolut widerliches Verhalten, was man da gesehen hat. Du hast es bestimmt gesehen und man hat eben. Also. FIFA ist sowieso ein korrupter Haufen, ein absolut widerlicher Haufen. Infantino ist für mich wirklich eine der schlimmsten Figuren im Fußball aller Zeiten. Das ist die absolute Frechheit, was der macht, von Friedenspreisen sich erfinden an Kriegstreibern und was weiß ich, was die alle noch sind. Dann noch kommen so Sachen wie, also hast du gesehen, wie der und der marokkanische König sich wie er mit dem so quasi, also keine, wie sagt man, Neutralität bewahren konnte und was weiß ich was alles. Also es war wirklich widerlich, absolut widerlich, wie die Balljungen sich verhalten haben. Die haben den zweiten Torwart fast schon verprügelt. Dann nochmal ein Spiele von Marokko. Dann Diaz schuckt dann einfach irgendwelche Senegal-Spiele durch die Gegend die ganze Zeit. Und beim besten Willen, ich bin so happy, dass die sich das geholt haben. Sehr, sehr ekelhaft, wie die sich verhalten haben. Und der Fairplay-Preis ist dann in dem Fall auch ein wirklicher Witz für die. Weil kann ich mich nicht erinnern, dass ich sowas schon mal gesehen habe. So unfaires Gespiele, so überhaupt nicht gentleman-like, so sportsmann-mäßig, also absolut widerlich. Wirklich absolut widerlich. Warum ich auch darüber rede, ist, weil wir ja auch eben mit ein paar Spielern in Verbindung gekommen sind, gerade auch ein paar Young Guns von Madrid, aber da lassen wir mal schauen. Aber eben auch mit Diaz. Und ich würde gerne sowas nicht bei uns sehen. Wirklich nicht. So, das hätte ich gerne nicht bei uns. Das finde ich ekelhaft. Also so verhalten, ne, kann ich vergessen.
Ja, es war schon wirklich sehr schlimm. Also, ich meine, das beweist auch wieder, wie korrupt der Fußball auch einfach ist. Ne? Also auch die ganzen Fehlentscheidungen, wo dann plötzlich dann Tor aberkannt wird, dass so niemals Fouls aberkannt werden dürfte. So, und dann im nächsten Moment gibt's dann Elfmeter und dann denkst du dir einfach nur so, hey, was passiert hier einfach gerade? Also es ist erstmal das Schlimme daran, dass es überall dasselbe Thema ist mit den Schiedsrichtern. Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, woher das kommt. So, man sagt ja mal, englische Schiedsrichter sind schon schlimm. Okay, die sind wirklich schlimm. Aber dass sich das durch den ganzen Fußball zieht, ist wirklich schon echt wirklich sehr, sehr traurig. Ja, und dann diese ganze Korruption, diese ganze, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich bin wirklich gespannt, was jetzt bei der WM passiert, weil ich kann mir vorstellen, dass bei der WM irgendwelche Skandale passieren werden. Also, da kannst du mir nicht sagen, dass es alles smooth ablaufen wird. Da wird irgendwas passieren, wo du dir denkst, so ja, das hätte man auch so vorher sehen müssen. Von daher, es ist einfach schade, aber im Endeffekt hat das richtige Team gewonnen, verdient auch und ja, ist auch auf jeden Fall ein schönes Ende dann gewesen.
Yes, sir. Haben wir sonst noch etwas?
Sonst haben wir nichts mehr.
Sehr schön. Ich glaub, wir sind durch. Dann noch eine kurze Ansage. Wir werden nächste Woche nach dem Spiel gegen United unsere 100. Folge aufnehmen. Brudi, schau mal her, 100 Folgen. Da, schau her. Und wir werden dann zu Gast Jens Mellmann, unseren Präsi, vors Mikrofon bekommen. Und dann halten wir einen kleinen Schnack ab über, ja, so ein bisschen auch über coole Geschichten, Anekdoten und auch über das aktuelle Arsenal und über seine Erfahrungswerte. Und er hat uns auf jeden Fall einiges zu erzählen. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Und wir werden uns auch mit den Jungs von United treffen auf einen kleinen Plausch über das Spiel gegen United. Das wird wahrscheinlich dann am Dienstag. Ich weiß nicht, wann es dann veröffentlicht wird, aber wir sind dann bei denen zu Gast. Dazu dann noch anderweitig mehr. Ansonsten bleibt sauber, seid gesund, erfreut euch an unserem Team. Wir machen gerade große Dinge und wir hören uns ja dann nächste Woche. Auf Wiedersehen.
Yes, sir.
Eigentlich könnte ich jetzt auch mal sein lassen mit dem Satz zu
Das ist so.